Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Spielverlagerung.de Podcasts. Mein Name ist Tobias Escher und ich heiße Sie willkommen zu einer Hinrundenanalyse. Wir hatten ja versprochen, dass wir alle Teams der Bundesliga einmal genauer unter die Lupe nehmen und das werden wir jetzt hiermit tun. Wir fangen im ersten Podcast an mit den Abstiegskandidaten und begleitet werde ich von meinen beiden lieben Kollegen Martin Rafelt.
Hey ho.
Und René Maric.
Hallo.
Wir legen direkt los und zwar mit einem Team, das wir meiner Meinung nach relativ schnell abhandeln können, und zwar den FC Augsburg. Wir hatten nämlich über den FC Augsburg bereits in einem unserer letzten Podcasts gesprochen und ein eher negatives Fazit ausgestellt. Hat sich daran irgendwas geändert in den letzten Tagen, Martin?
Wir hatten den Podcast ja gemacht zu dem Zeitpunkt, als Kuh gerade so zurückgekommen war. Und bis dahin hat er nur auf dem Flügel gespielt, mittlerweile hat er auch mal in der Mitte gespielt. Der Kollege Weinzierl hat ein bisschen rumprobiert, hat Co. ja auch als Sechser ausprobiert. Dazu kannst du mehr sagen als ich, du hattest das Spiel analysiert. Das hat, glaube ich, nicht so gut geklappt, aber war ja zumindest mal ein Ansatz. Und dann hat er auch jetzt als Zehner gespielt. Dann hat auch mal Co. und Bayer zusammen auf der gleichen Seite gespielt und so. Und ich glaube, das gab jetzt Fortschritte. Also ich hatte jetzt nicht so viel geguckt, nur mal ausschnittsweise, aber soweit ich das gehört habe, waren sie jetzt doch in den letzten Wochen verbessert, sahen gegen Bayern eigentlich gut aus und sind dann jetzt doch schon auf einem recht guten Weg mittlerweile, glaube ich.
Ja, ich habe es gegen Fürth in der Tat gesehen, aber es war mit Co. in der Sechserposition, fand ich, eher suboptimal. Hat ja jede Schlagkraft dann gefehlt. Aber grundsätzlich muss man ja sagen, das Potenzial theoretisch, den Nichtabstieg noch zu schaffen, ist da. Nur es wird halt wenig rausgeholt, oder Martin?
Ja, das war ja auch schon das, was ich im ersten Podcast gemeint habe, dass sie gute Anlagen haben, dass sie gute Spieler haben, aber dann so in Einzelsachen einfach noch fehlt. Und das ist, glaube ich, auch so geblieben. Allerdings, man muss mal schauen, wie sich das entwickelt, ob jetzt irgendwie zur Winterpause noch jetzt irgendwie was gemacht wird taktisch, ob es eine Weiterentwicklung gibt. Mhm. Wintertransfers sehe ich gerade sind Alex Manninger, ein rechter Verteidiger aus Dänemark, Parkhurst, und ein Mittelstürmer noch von Sunderland aus dem südkoreanischen Olympiateam ist er. Der ist mir jetzt bei Olympia nicht aufgefallen, aber wer weiß, mal gucken. Vielleicht ist das gerade das fehlende Puzzlestück, was noch nach vorne fehlt. Vielleicht kommt er mit Kuh ja gut klar. Dann wird Verhaag auch auf jeden Fall wohl auch zurückkommen nach ein paar Wochen jetzt in der Hinrunde. Und sind schon eine schlagkräftige Gruppe. Da haben jetzt natürlich jetzt schon 10 Punkte Rückstand auf Wolfsburg. Das ist nicht so einfach. Aber wenn es optimal läuft, haben sie auch richtig Potenzial. Also
deine Prognose?
Ist schon, ich denke schon, dass sie absteigen werden, weil der Rückstand zu groß ist, aber ich glaube, sie haben das Potenzial auf jeden Fall außerhalb der Abstiegsränge innerhalb der Rückrunde zu landen. Also mehr als 9 Punkte werden, da bin ich mir sehr sicher eigentlich.
Also sie werden auf jeden Fall noch besser spielen als in der Hinrunde.
Ja, auf jeden Fall, denke ich schon.
Wer sich für Augsburg näher interessiert, kann nochmal in unseren letzten Podcast reinhören, wo wir detaillierter darauf eingehen. Deswegen jetzt nur diese kurze Runde und wir gehen direkt über zum zweiten, fast sicheren Absteiger im Moment, auch mit ebenso 10 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, Fürth. Und da, man merkt schon immer, wenn man bei uns rumfragt, wer möchte denn zu welchem Team was sagen, bei Fürth hatte ich Probleme, jemanden zu finden, dann merkt man schon immer, das ist nicht sonderlich interessant. Deswegen mal die provokative Frage an dich, Martin, ist Fürth zu Recht Letzter?
Ja. Ich will das gar nicht weiter erläutern, das ist einfach nur ein Ja. Nee, ich weiß nicht, mir geht es so, wenn ich Fürth, ich muss, weil wir Fürth wenig analysieren, muss ich das oft für Bundesliga Kompakt gucken und das ist dann wirklich das Team mit Abstrichen noch vielleicht mit Düsseldorf, wo es wirklich so ein, ich muss das gucken ist, weil das macht keinen Spaß. Ich will bei Fürth habe ich immer nach 5 Minuten den Eindruck, oh, keinen Bock mehr. Ich will lieber Swansea-Spiele gucken. So.
Aber woher kommt das denn? Was ist denn so langweilig an denen? Was machen sie falsch?
Ja, sie sind, vor allem finde ich sie, nach vorne sind sie halt völlig unstrukturiert ist ein bisschen ein sehr harter Begriff, aber sie sind irgendwie unkreativ, unzusammenhängend. Sie sind ja was besonders in der Anfangsphase der Saison, wo sie ja, glaube ich, die haben in den ersten 7 Spielen haben sie nur ein Tor gemacht oder so ein Rotz. Da war es ja ganz brutal, dass sie fast verweigert haben, das Zentrum zu nutzen. Sie sind ja ein sehr flügellastiges Team und das war schon brutal, was da für Situationen waren, wo sie so viel Raum in der Mitte hatten und dann trotzdem immer wieder nach außen gespielt haben, wo es totaler Quatsch war. Sie sind nicht in die Schnittstellen gegangen, in den Kontersituationen. Es war ganz fürchterlich, denen beim Offensivspiel zuzusehen. Dann haben sie auch im Zentrum, Fürstner ist da immer brutal auf sich alleine gestellt, spielt eine gute Saison eigentlich. Ich glaube, der Kollege Tim hatte in der internen Abstimmung zu den Spielern der Hinrunde hat der Fürstner, glaube ich, auf Platz 14 oder so gewählt.
Kurz erklären, wir haben für die Kollegen von bundesligafanatic.com, die haben uns nach den 25 besten Spielern in der Hinrunde gefragt und jeder von uns hat eine Liste gemacht und Tim hat ihn in seine Liste aufgenommen. Wie ich finde, kann man machen auf jeden Fall. Also ja. Fürstner ist noch der Name, der mir bei Fürth am ehesten im Gedächtnis
ist. Ja, du hast eine gute Saison gespielt. Pripp auch. Ja. Stieber mit, also ich hab das Thema auch in dem Adventskalenderartikel zu Fürth mal aufgegriffen, der über Stieber war. Stieber war an einer ganz hohen, an einer eklatant hohen Anzahl der Fürther Tore beteiligt. Ja, was das Problem dann schon teilweise darstellt, dass einfach andere Spieler daran sehr wenig beteiligt waren. Also Sarah Rehr kommt überhaupt nicht in die Spiele rein als Flügeltrippler. Die Stürmer auch gar nicht. Asamoah ist gar nicht zu sehen als vermeintlicher Topspieler auch irgendwie, der theoretisch sein sollte dann. Von dem kriegt man gar nichts mit. Edu kommt nicht rein. Pripp ist ein bisschen noch zu limitiert, um ein Zehner auf Bundesliga-Niveau zu sein. Wen haben sie noch als Stürmer?
Ja, das war's dann auch schon. Also das ist ja das große Problem ist ja vorne, muss man ganz klar konstatieren. Ja. Nee, also sie haben halt in der Abwehr ganz gute Leute, finde ich, muss ich sogar sagen.
Schmidtgeil finde ich richtig gut. Das ist auch so ein Ding. Ich verstehe mal nicht. Ich sehe Schmidtgeil nie dribbeln. Das ist so ein guter Dribbler. Der hat ja für Kasachstan gegen Deutschland hat er richtig als offensiver Flügelspieler richtig die Seite aufgefetzt, auch gegen Philipp Lahm, glaube ich, und so. Und
sah der richtig war ja gut früher aus. Auch auf dem Flügel, ja.
Und dann spielt er da als Außenverteidiger, als einer, ich glaube, der müsste eigentlich einer der offensivstärksten Außenverteidiger der Liga sein und man sieht ihn nie was machen. Das verstehe ich nicht, wie das sein kann. Das ist sowas nervt mich, wenn ich die Mannschaft dann gucke. Und das Resultat ist halt, dass die keine Tore geschossen haben. Also sie haben, warte mal, da muss ich kurz nachgucken.
11 Tore haben sie, glaube ich.
Sie haben 11 Tore und sie haben 4 Spiele in einem sehr offensiven System gemacht, in einem 4-1-3-2 und in den 4 Spielen haben sie 5 Tore gemacht. Und dann haben sie 13 Spiele in einem ausgewogenen System gemacht, haben sie nur 6 Tore gemacht. 6 Tore in 13 Spielen, wenn sie normal gespielt haben. Das ist halt miserabel. Die Offensivbemühungen sind so unstrukturiert immer und sie versuchen irgendwie den linken Flügel zu überladen, aber es klappt nicht so richtig. Weiß immer nicht so richtig, was sie machen wollen.
Ja, ich hatte mal geguckt, was das Schussverhältnis angeht in der Bundesliga, welche Mannschaften da relativ gut sind. Die sind gehört zu den schlechtesten Mannschaften, was das angeht auch.
Ja, logisch.
Und ja, auch schlechter als Augsburg, die ja, man muss aber zugutehalten, die relativ viele Chancen sich auch erarbeitet hatten im Vergleich zu Fürth.
Ja, das wie gesagt.
Also da geht es vorne, fehlt es komplett.
Ja.
Und es sieht auch, wenn ich das dich richtig verstehe, auch nicht nach Besserung aus im Moment, oder?
Nee. Also mir geht es immer so, wenn ich Fürth gucke, nach ein paar Minuten denke ich mir, ja, okay, schon wieder die gleiche Scheiße. Was soll das? Was machen die da? Was wollen die eigentlich? So. Nee, ein bisschen ist
ein bisschen sehr hart.
Und ja, die haben jetzt reingekauft. Die haben 4 Spieler jetzt dazu bekommen. Zimmermann von Gladbach für Rechtsverteidiger, ablösefreien Torhüter, Tom Mikkel vom HSV, dann Mittelstürmer aus Norwegen, Serbe, Nikola Djurdjic und dann Jungbin Park, der ist wirklich so jung, wie es der Name sagt, der ist 18, ist von Wolfsburg der zweiten Mannschaft ausgeliehen, also einmal Linksaußenstürmer, Mittelstürmer und Rechtsverteidiger, noch immer keine Anbindung, also
Kein Zehner geholt.
Ja, entweder sie denken sich, ja, wir brauchen eher einen Verwerter Oder sie denken sich, ja, vielleicht kann ja irgendwer anders in diese Rolle wachsen. Also Pip, ja, aber auf der Tabelle steht zu wenig Tore, da braucht man halt einen Stürmer, ne?
Habe ich ja gar nicht mitbekommen, dass die George ist vom FK Hau gesund.
Ja, genau den. Genau.
Hau gesund ist super.
Die hauen sich gesund.
Die hauen sich gesund einfach. Das ist dreist, aber die tun es einfach.
Ja, ja, eine Million sehe ich gerade laut Transfermarkt.de-Schätzung. Eine Million rausgehauen für einen Mittelstürmer, wenn sie im Sturm eigentlich so halbwegs vernünftig besetzt sind, ich weiß
nicht. Na, sind sie aber auch nicht, muss man sagen. Also das ist ja schon ein Problem auch gewesen, weil Asamoah hat ja gar nichts getroffen in der Hinrunde.
Ne, der hat ja auch gar keine Chancen gehabt. Also,
er hatte schon ein paar Chancen, die er auch
vorbei gemacht hat. Zwei.
Das sieht aber auf jeden Fall, also das sieht nicht gut aus für Fürth. Also, nee. Das sieht nicht, also jetzt wo wir Augsburg und Fürth, das sieht nicht nach einem spannenden Abstiegskampf aus, oder? Nee. Zumindest nicht, was die letzten beiden Plätze angeht.
Ja.
Also Augsburg kann vielleicht nochmal Anbindung, also das ist jetzt wirklich, dadurch, dass der Schnitt natürlich zwischen 15 und 16 so groß ist, Augsburg kann auf jeden Fall mit Hoffenheim um Platz 16 konkurrieren, aber ich glaube, Fürth traue ich das nicht so richtig zu. Und man muss auch, wir haben jetzt nur über die Offensive gesprochen, Defensives führt jetzt auch nicht richtig gut. Also sie haben jetzt genauso viele Gegentore wie Bremen und Hannover im Grunde und Augsburg. Haben da jetzt aber auch kein Pech gehabt. Also was mich auch führt, spielt ja, das war auch ein bisschen so Mischmasch. Also sie spielen dann meistens Mittelfeldpressing mit vielen Manndeckungen, gerade im Zentrum. Und ja, das ist halt so ganz nett, nichts Besonderes. Also mir wird jetzt halt auch kein Team einfallen, wo ich sage, die sind defensiv schlechter als Fürth, weil die Bundesliga, hatten wir schon mal das Thema, ist halt eine Pressing-Liga jetzt und man hat wirklich es haben alle Mannschaften einen richtig guten Plan gegen Ball in der Bundesliga. Oder?
Also von Hoffenheim kann man da nicht die ganze
Doch,
Saison
gewinnen. Hoffenheim auch.
Kommen wir später zu dem Thema. Aber ja, sind auch unterdurchschnittlich, mit was Tore angeht, was Chancen zugelassen angeht.
Also. Ja. Was ich auch seltsam finde, ist, dass dann sie sind nie unzufrieden mit sich irgendwie. Also immer wenn ich Büskens höre, sind immer so Aussagen, ja, wir waren gut im Spiel, aber wir haben uns nicht belohnt. Und
man muss aber dazu sagen, die Anzahl der Spiele, wo Kräuter Fürth wirklich eklatant unterlegen war, war auch nicht so riesig. Nee, also das ist ja, was Kräuter Fürth und Augsburg wieder gemeinsam haben. Sie verlieren, aber dann auch nicht, die gehen nie unter. Nee.
Also, da muss man aber auch fragen, ob sie vielleicht dann vielleicht auch mal riskanter spielen müssten. Also, weil eine 1-2-Niederlage bringt genauso wenig Punkte wie eine 1-5-Niederlage oder eine 2-5-Niederlage. Also ich Fürth stellt auch selten, also ich sehe da jetzt auch keine riskanten Umstellungen und das meine ich halt auch, sie sind nie so richtig unzufrieden mit sich selbst und vielleicht müsste man dann auch mal, bei Büskens ist es immer so, ja, wir haben uns wieder nicht belohnt. Also ich habe das, so subjektiv habe ich den Eindruck, ich habe Büskens schon 50 Mal den Satz, wir haben uns nicht belohnt, sagen hören. Aber ich weiß immer nicht so richtig, wofür sie sich belohnen sollen, weil es kommt ja nichts nach vorne so. Also wenn ich unkreativ bin, dann kann ich mich ja nicht belohnen. Ich muss ja erstmal was haben, wofür ich mich belohnen kann. So. Deswegen finde ich, ist man da vielleicht auch ein bisschen zu unkritisch. Und deswegen, ich habe nicht so richtig den Eindruck, dass da besonders konstruktiv an den Problemen gearbeitet wird. Und ich weiß nicht so richtig, also das wirkt so unambitioniert und ideenlos. Kann ich nicht so richtig
nachvollziehen. Und ideenlos in die Richtung zweite Liga. Ja. Wir machen eine kurze Pause mit unserer schönen neuen Pausenmelodie. Dann wird auch René ein bisschen mehr sagen können, denn dann reden wir über Fortuna Düsseldorf. So, willkommen zurück.
Sollten wir nicht irgendwie so imaginäre Werbungen machen, so Dreieck-Shampoo für die wichtige Kombinationsbildung ihrer Haarwurzeln oder so? Das wäre doch geil.
In der Pause, meinst du?
Ja, in der Pause, genau. Wir müssen uns sowas einfallen.
Ja. So, es geht weiter mit Düsseldorf. Und zwar haben wir ja ein schönes Interview gehabt mit dem Kollegen Lukas Fesker. Heißt der Fesker? Richtig ausgesprochen?
Das weiß ich wahrscheinlich, ja.
Ja, hoffen wir. Wenn nicht, dann bitte eine Mail oder einen Kommentar. Er hat auf jeden Fall ja für jedes Team den PDO gemessen, ohne jetzt da groß drauf eingehen zu wollen. Es geht darum, wie viel Glück ein Team hatte und wie viel Pech.
Basierend auf der Chancenverwertung.
basierend auf der Chance verwerten. Es geht dafür, dass der PDU-Wert für Düsseldorf sehr hoch war, was bedeutet, dass sie sehr viel Glück hatten. Da mal die Frage an den Düsseldorf-Experten, René, ist das so? Hatten sie overperformed in der Hinrunde? Mehr Punkte, als sie eigentlich holen hätten sollen?
Ja, natürlich ein bisschen schon, sonst wären sie ja nicht da, wo sie stehen. Die haben auch...
Sie können ja auch so gut spielen.
Ja, ich glaube, da haben die nicht sogar die wenigsten Chancen in der Bundesliga gehabt jetzt, also in der Hinrunde Düsseldorf? Ich glaube, die sind letzter.
Sie haben die wenigsten Chancen herausgespielt, sie hatten die wenigsten Großchancen.
Ja.
Und was Tore angeht, sind sie aber im Mittelfeld.
Also genau, ein bisschen kann man das sicher relativieren, dass die einfach, nachdem die ein Tor geschossen haben, haben die dann auf Unterzahl Konter gespielt und die sind meistens nicht mal bis zum Tor gekommen. Also die haben da ein bisschen natürlich, kann man das ein bisschen da statistisch relativieren mit dem Glück. Dann haben die defensiv ja doch ein paar sehr gute Partien gehabt. Am Anfang der Saison waren die ja sehr lange das einzige Team ohne Gegentor. Die haben auch mit Giefer einen sehr guten Torhüter. Also es ist nicht nur Glück, aber es hat natürlich auch ein bisschen geholfen. Also ich würde sie jetzt nicht wirklich klar stärker sehen als Augsburg, aber die Punktdifferenz ist da doch ziemlich eindeutig.
Was auffällt, wenn sie gewinnen oder unentschieden spielen, dann oft zu Null. Und sobald sie verlieren, dann brechen ja die Dämme ein. 0-5 gegen Bayern, 1-4 gegen Wolfsburg. Gibt es da eine Erklärung für?
Ja, im Endeffekt liegt das auch daran, wie sie verteidigen. Die haben da meistens eine enge Viererkette in der Abwehr, dann eine Breite davor. Und wenn die Mannschaft sich gut bewegt, die Lücken findet, dann sieht es halt doch sehr gefährlich aus. Also das war insbesondere beim Spiel gegen die Bayern, glaube ich, der Fall, wo sie, ich glaube, die hatten doch davor nur ein oder gar kein Gegentor bekommen. Oder war das zwei?
Bis dahin hatten sie zwei Gegentore.
Genau, gegen Schalke beide, oder?
Genau, und die ersten fünf Spiele sind ja alle, haben sie alle
zu Null. Genau, das war zwei Gegentore. Das war dieses 0-2-2-2 gegen Schalke.
Genau.
Ja, und dann ist Bayern gekommen und hat das eben zerschossen. Ja, ich denke mal, die können durchaus den Klassenerhalt wahren, wenn sie so weitermachen. Sie werden nicht so gut spielen in der Hinrunde von den Ergebnissen her, aber ich denke auch nicht, dass man sich auf eine Stufe mit Fürth stellen sollte. Ich finde die ganz interessant, also auch taktisch. Die haben zwar mit Voronin eine sehr, sehr schlechte Verpflichtung gemacht, aber die haben auch ein paar sehr gute, also sehr interessante Spieler. Ich finde eigentlich.
Ja. Gibt es da Spieler, die du rausheben würdest?
Ja, eben.
Bobby Cruz ist richtig cool.
Ja. Şahin finde ich auch gut. Und ich finde auch die Außenverteidiger so von der Erfüllung der defensiven Aufgaben eigentlich auch meistens ganz passabel. Die haben ja auch, ja, finde ich ganz okay. Bellinghausen mag ich einfach so, weil der so ein Terrier ist. Ilse einen ganz guten Tag, kann auch mal was leisten, aber eben Giefer wahrscheinlich ist, denke ich, der entscheidende Akteur gewesen.
Ohne Giefer hätten sie ein paar Punkte weniger geholt.
Außer sie hätten mal eine Neuer im Tor, aber auch da, man weiß es nicht, ne? Also
ja,
okay. Für ihre Spielweise ist, glaube ich, Giefer eine sehr gute Besetzung.
Inwiefern?
Ich habe ja also Giefer ist keineswegs nur ein Linientorhüter und so, aber er ist nicht ganz auf einer Stufe mit Neuer oder auch Ter Stegen an guten Tagen. Und eben, ja, macht eigentlich gut seine Rolle da bei Düsseldorf, teilt die ein, muss aber nicht jetzt weiter aus dem Kasten oder andauernd als Anspielstation fungieren und hält einfach so ziemlich alles, was er zu halten hat.
Ich würde da gerne noch mal eine Frage stellen zu Düsseldorf. Und zwar waren sie ja auch in der Hinrunde relativ viel in Kritik wegen ihrer defensiven Spielweise. Ist die Kritik manchmal ein bisschen zu hoch geschoben? Also gerade gab ja diese Szene, wo sie dann bei Sky kein Interview gegeben haben, weil sie mit der Sky-Berichterstattung nicht einverstanden waren.
Ach so?
Ich habe ja, das eigentlich gar nicht mitbekommen. Ich habe das erst mitbekommen, wie es diese Diskussion gab, darf man ein Interview verweigern oder quasi darf man dem Spieler sagen, ja, das ist mir egal, also das ist mir sowas von egal, ob die jetzt ein Interview geben oder nicht oder was die Medien darüber schreiben. Ich lese das auch nicht an so.
Ja, aber ging jetzt erstmal um die Frage, darf man das kritisieren oder ist das im Endeffekt nur, was Norbert Meyer macht, nur das, was er mir aus diesem Kader halt rausholen kann und der Erfolg gibt ihm recht?
Also was Norbert Meyer macht, das ist seine Sache, also. Ja, das ist seine Sache. Wenn er Erfolg hat damit, dann hat er es richtig gemacht. Wenn nicht, nicht. Also man muss auch pragmatisch sein. Es geht ja immerhin um seinen Job. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die schön spielen und dann in der dritten Liga landen, dass die dann dass die dann zufrieden sind und dass er dann weiterhin seinen Job hat. Also, nee, das wäre beruflicher Selbstmord, wenn man es nicht macht. Ich meine, für den Zuschauer ist es vielleicht nicht so schön, aber einem Trainer kann man da nicht wirklich einen Vorwurf machen.
Ich wollte sagen, dass Quatsch ist, Leute dafür zu kritisieren, dass sie ihren Job gut machen. So. Das ist, man kann das von mir aus äußern als Geschmackssache, dass wenn einer sagt und kommt und sagt, ich gucke mir Düsseldorf nicht gerne an, kann ich es nachvollziehen. Aber wenn man sagt, ihr müsst offensiver spielen, da hat man ja, ist man ja bekloppt. Also müssen sie nicht, da verlieren sie. Wäre dumm. Also ich würde Düsseldorf dafür kritisieren, wenn sie offensiver spielen würden. Was Schwachsinn wäre.
Also hast du jetzt das gesagt, was ich gesagt habe vor dir?
Ich habe es nochmal klarer ausgedrückt gegen die Leute, die es anders sehen.
Ach so. Nee, ich bin froh, dass du mich unterstützt in meiner Meinung.
Ich wollte aber noch einen zweiten Aspekt. Man könnte sie dann höchstens dafür eben dann konkret für die Transferpolitik kritisieren, dass sie eben auch sich einen Kader zusammengebaut hat, haben, der nur so über dieses Flankenspiel funktioniert und sich damit auch ein bisschen limitiert haben. Also sie haben jetzt in der Mitte Boczek, der eigentlich fast rein defensiver Sechser ist, er hat jetzt auch Innenverteidiger gespielt, und Fink, der auch so, ja, doch eher ein Sechser klassischerer Prägung ist, ein bisschen Allrounder, aber nicht, also kann jetzt keine Akzente so richtig mit Ball setzen, deswegen wenn ich nur defensive Sechser habe, kann ich kein Ballbesitzspiel machen, so, da muss ich nur auf Konter spielen, und muss ich auf Flügel spielen. Und dementsprechend machen sie das richtig, ja, und konsequent. Aber dass sie natürlich nur dieses Potenzial haben, da müsste man dann wieder die Kritik woanders ansetzen, wenn schon.
Ja, die hatten auch Lamberts, oder? Als so Box-to-Box-Sechser, ja, ein bisschen, ja, ab und zu. Also
ist ja, er ist zwar
auch kein Techniker, aber zumindest durch die Vertikalität in seinen Bewegungen fand ich das doch ganz. Also ich fand es schon interessant. Ich habe jetzt nichts gegen die.
Also wirklich spielerisches Potenzial kann man ihn jetzt nicht anlasten.
Nee, das tut auch keiner.
Nee. Deine Prognose, René, für die Rückrunde?
Ja, ich denke mal, die können sich in der Liga halten, aber man muss sehen, was die Zukunft, also was die nächste Saison bringt und ob man die Rückrunde auch so gestalten kann wie die Hinrunde. Mit Bolli und diesem Genki Omae aus der japanischen Liga haben die ja zwei potenziell sehr interessante Spieler geholt. Mal sehen, wie die sich einleben und wie die das. Wir werden wahrscheinlich das Flankenspiel noch ein bisschen stärker fokussieren, ein bisschen vielleicht besser auslegen.
Dann noch eine schnelle Pause und dann geht es weiter mit unserem Lieblingsteam 1899 Hoffenheim. Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil des Podcasts. Wenn Sie noch da sind, bei 1899 Hoffenheim, das ist ja jetzt nicht der fernreichste Verein der Welt.
Naja.
Muss freundlich zu sagen, aber es ist, muss schon sagen, einen interessanteren Verein in der Hinrunde. Einfach wegen den vielen Kontroversen. Wie seht ihr 1899 Hoffenheim?
Tatsächlich, ich mochte die eigentlich. So ein Stück weit. Also,
wir kommen eine Diskussion.
Ich fand das. Sie haben eigentlich ein cooles Spielermaterial. Volland hatte ich im Adventskalender, da kann man schon raushören, dass ich den richtig mag. Also total cooler Spieler, allein die Aktion, die er gegen Fürth gebracht hat, die eine Vorlage da, wo er sich so Messi-esk, wie so Messi als Kampfschwein verkleidet, durch fünf Leute durchwurschtelt und den Schnittstellenpass spielt, richtig geil. Und auch sonst immer wieder für richtig coole Aktionen gut. Firmino mag ich tendenziell, Usami hat geile Sachen gemacht teilweise, Rosselust, Spieler mit Potenzial. Derdiok ist für mich eh so einer, der so seit Jahren unter Wert spielt, hat auch total viel Potenzial. Das waren eigentlich positive Sachen, die ich fand.
Ja, ich würde gerne bei der Einkaufspolitik anfangen, nämlich die fand ich schon mal suboptimal, um das zu sagen. Also Hoffenheim hat ja irgendwann mal unter Hopp angefangen als der Verein, der auf junge Talente aus der Region setzt. Mhm. Dann kam Ralf Rangnick und man hat das Region gestrichen, aber man hat noch auf junge Talente gesetzt. Und dann kam Markus Babbel und man hat einfach nur noch auf Fußballspieler gesetzt.
Und man hat Tim Wiese geholt.
Man hat Tim Wiese geholt, bin ich nicht der größte Fan von, aber das ist, glaube ich, in der Natur der Sache. Wir sind ja als Spielverlagerer alle Antizipationstorhüter-Fans.
Ja.
Man hat Del Pierre geholt, den ich auch, hat, glaube ich, auch, dass die beste Zeit hinter ihm liegt. Man hat Stefan Schreck geholt, den ich eigentlich letzte Saison ganz gut fand bei Fürth. den man überhaupt nicht einzusetzen wusste bis jetzt. Der krebst da auf dem Flügel und man weiß nicht, was man mit dem anfangen soll.
Was ist denn der eigentlich für ein... ich habe den nämlich bei Fürth gar nicht verfolgt und ich frage, was ist denn das für ein Spielertyp? Ich habe nichts Gutes von dem gesehen, so richtig.
Nicht?
Nee, erklär mir mal, was der kann.
Ich glaube, der kann auch Verteidiger spielen und der kann auch im Mittelfeld spielen und hat aber auch sehr viel Drang, hat auch immer sehr viel, ich hatte immer das Gefühl, der war sehr dynamisch bei Fürth.
Ja. Hat einen guten Körper, aber sonst noch was?
Oha, ja, also da steht
nicht wirklich, ja, ich habe wenig von ihm gesehen. Also es kann gut sein, dass ich das übersehen habe, weil er auch nicht gut eingebunden war im Spiel.
Nee, war er auch überhaupt nicht, weil der wurde ja auch nur eigentlich auf der Außenposition eingesetzt, also rechts außen oder links außen. Ja, du kannst auch Rechtsverteidiger spielen lassen.
Ja, kannst du auch verteidigen. Da hast du Beck, da hast du, glaube ich, noch zwei oder drei Spiele im Kader. Die haben doch noch
Beck. Ja, dann wieso holst du ihn dann?
Diesen Advin Cooler, ja.
Haben noch José Lu, der gut ist, den mag ich. Aber auch der de Jong, den sie ja geholt haben und wo sich dann im Nachhinein Bubble darüber beschwert hat, was der für ein Fitnessniveau hat. Dass das unglaublich ist. Aber das muss einem doch mal auffallen, wenn man den zum Fitnesstest beruft.
Deshalb hat er nicht gespielt.
Ja, dass der komplett unfit gekommen ist. Aber das muss man irgendwann mal bei irgendeinem Fitnesstest aufgefallen sein oder irgendwie in den Sommer. Fenster, dass der nicht fit ist an und für sich.
War der vielleicht nicht verletzt bei dem medizinischen Test?
Weiß ich nicht, kann trotzdem sein, aber du musst ja auch mal im Sommer dann gucken, was deine Spieler machen, aus meiner Sicht.
Mhm. Ja, klar, aber.
Auch gerade wenn du deine halbe Mannschaft neu ist. Mhm. Und deshalb war auch, unter Bubble war es dann wieder dieses übliche Bubble 4-4-2 da oder 4-2-3-1. Wir stellen uns tief an eigenen 16er.
Nee, Mittelfeldpressing, wieso 16er?
Ja, Mittelfeldpressing, aber die sind immer sehr schnell zurückgezogen. Ja.
Halt passives Mittelfeldpressing ohne. Das ist halt bei Bubble immer so positionsorientiert halb hoch. Also so ist wie Afafre mit weniger Kompaktheit. So. Also eigentlich steht man kompakt und arbeitet diszipliniert, aber so unintensiv, dass dann doch irgendwie jeder irgendwann in die Zwischenräume kommt.
Ich bin's auch leid, dass er seit Jahren immer wieder dann in der Abwehr langsame Spieler einsetzt, sagt, ich kann nicht mit einer hohen Viererkette spielen, wenn ich langsame Spieler habe. Mhm. So, aber der kauft sich die ja zusammen. Also verstehe ich nicht. Also ich fand's unter der Bubble dann teilweise dann grauenhaft, muss ich sagen. Also
ja.
Das ist jetzt mein Fürth-Moment einfach. Mhm.
Okay. Ja, ich fand es nicht ganz so schlimm. Also, ich finde, die haben auch keinen wirklichen Klasse-Spieler. Also, ich finde fast schon Castells, den 20-jährigen, den Ersatztorhüter, den finde ich eigentlich fast der mit dem meisten Potenzial in der Mannschaft. Firmino, Usami und Volland, ja, die kommen also
die
noch
von Postelou,
aber das sind doch.
Das, was ich am wenigsten verstanden habe, die haben doch einen kreativen Kader eigentlich. Also wenn ich da Firmino, Rossellou...
Aber halt keine Sechser, ne?
Savilovic, Weiß und Rüdi, da würde sich jedes zweite Team auf der Erde freuen. Also nicht auf der Erde, aber in Deutschland so.
Was? Savilovic wird überbewertet, Weiß war am Anfang, also wie sie aufgestiegen sind, extrem stark, aber da hat ein paar Verletzungen, glaube ich, ist abgefallen. Rüdi ist... bisschen überbewertet gewesen in noch jüngeren Jahren und jetzt ist halt ein bisschen eine Findungsphase und Williams finde ich jetzt auch nicht besonders gut.
Ja, für mich ist halt Rudi einer wie, ja, habe ich so ähnlich wie bei Fürth halt, wie Fürstner, der hat einen Ball gut laufen lässt, taktisch clever ist, aber nichts Besonderes, nicht die Akzente nach vorne setzt großartig, nicht so der Achter, sondern eher der Sechser der Defensive, laufstark, relativ agil und so. Aber jetzt nicht so wirklich Spielmacher. Also nee, einfach nicht Spielmacher, Punkt. Und Williams ist halt, ich glaube, der hat auch so mit die schlechtesten Passwerte in der Bundesliga irgendwie. Der spielt wenig Pässe, spielt die dann alle nur seitlich oder nach hinten. Also Williams war ein rotes Kreuz im Spielaufbau. Da von ihm kam gar nichts. Deswegen war halt der Spielaufbau lief komplett über Rudi so und wie gesagt, der ist halt kein Spielmacher und deswegen kam halt die kreative, die wirklich coole kreative Offensivabteilung so schlecht ins Spiel, dass halt wenig bei rauskam insgesamt. Wobei sie offensiv ich sehe gerade, sie haben ja auch, sie haben so viele Tore geschossen wie Freiburg und Mainz. Also daran sieht
ja, man. Ja, also offensiv habe ich auch gar kein Problem
damit gehabt. Waren sie ganz gut, ja.
War halt nur, ja, auch wenn du gerade, du hast ja auch anderen Teams Kreativitätlosigkeit vorgeworfen.
Ja.
Und diese habe ich dann auch teilweise gesehen bei Hoffenheim. Gerade mit dem Kader.
Ja, also wenig rausgeholt aus dem Kader auf jeden Fall so.
Wir haben jetzt relativ viel kritisiert an der Hinrunde. Wie sieht's denn aus mit dem neuen Trainer Marco Kurz? Traut ihr dem was zu?
Ist genauso ein Trainer wie Babbel eigentlich, oder?
Inwiefern meinst du das?
Also auch so ein bisschen von der Stange, 4-4-2, Mittelfeldpressing ohne, dass was Besonderes passiert, Spielaufbau so ein bisschen und wir wollen offensiv spielen, aber jetzt so das, was direkt so ganz konsequent und intelligent machen, machen wir es auch nicht, sondern auch schon eher Offensivspiel aus den Positionen heraus und jetzt nicht so mit großartigen taktischen Kniffen irgendwie abkippender Sechser, Pipapo oder sowas.
Siehst du das ähnlich kritisch, René? Mit dem, weil das war jetzt kritisch, was Kurz angeht auch.
Ja.
Ja, schon eigentlich. Also, ich verstehe nicht, wieso man Kurz holt und nicht irgendjemand mit einem, mit bisschen was Revolutionärem, was Besonderem. Das finde ich ein bisschen unverständlich. Man wird sehen, wie sich das auswirkt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt in der Rückrunde groß was machen, aber es kann halt immer alles passieren.
Potenziell könnte Kurz das Umschaltspiel vielleicht verbessern. Also das war bei Kaiserslautern ja immer ganz okay. Also Kaiserslautern war auch, glaube ich, eine Mannschaft, die immer sehr stabil wirkte. Und das ist ja auch so ein Problem, was Hoffenheim immer hat, dass sie immer Phasen haben und Spiele haben, wo es auch, glaube ich, dieses so angehen, wie, ja, wir gucken mal, ob wir das heute spielerisch gewinnen und wenn nicht, dann halt nicht. So, also das ist, glaube ich, auch Hoffenheim, das hat der Stanislavski letzte Saison auch sehr kritisiert, dass er immer wieder, dass die Mannschaft nicht so richtig wollte, dass die Einstellung nicht stimmte. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen auch im Verein verankert, habe ich den Eindruck. Vielleicht kriegt das Kurz ein bisschen raus und kriegt ein bisschen besseres Umschaltverhalten hin, kriegt vielleicht dadurch insgesamt eine stabilere Defensive hin, dass sich der Gegner vielleicht auch ein bisschen weniger traut und so. Und vielleicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass da ein positiver Trend rauskommt, aber dass da jetzt eine Leistungsexplosion kommt, eher nicht. Wobei das Potenzial so hoch ist, wenn sie Glück haben. Hm.
Also eure Prognose, Relegationsplatz, ja, nein?
Ich denke Platz 16.
Was hast du, René?
Platz 15.
Platz 15, oh. Interessant, wir haben jetzt die vier hintersten Teams abgearbeitet, der nicht ganz, kommt ja noch Wolfsburg. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt den Tabellenkeller abgehandelt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für eure Einschätzung. Und wir werden morgen schon den nächsten Podcast veröffentlichen. Dann dreht es sich um Hacking hauptsächlich, und zwar um seinen neuen und seinen alten Verein Nürnberg und Wolfsburg. Und wir werden noch einen kleinen Blick auf Werder Bremen werfen. Bis dahin, alles Gute.